Was ist denn Demokratie und mit welchen Maßstäben geht man daran, um zu sagen, ist positiv für die Demokratie oder ist es nicht so positiv für die Demokratie?
Also ich denke, worauf wir uns alle einigen können, ist, dass in der Demokratie frei und fair gewählt wird. Aber das klingt einfach, ist aber schon meines Erachtens ziemlich voraussetzungsreich, denn wenn wir eine faire Wahl haben wollen, brauchen wir auch einen fairen Wahlkampf. Das heißt, alle Parteien, auch die Oppositionsparteien, brauchen einen fairen Zugang zum Beispiel zu öffentlich-rechtlichen Medien, also müssen da eben angemessen auch die Möglichkeit haben, sich darzustellen. Das ist schon oft nicht gegeben, auch in Wahlkämpfen der Europäischen Union. Dennoch würde ich sagen, so diese freien und fairen Wahlen sind eigentlich nur eine Minimalbedingung und reichen nicht aus, damit ein Staat wirklich demokratisch ist, sondern Gesetzgeber und Regierende zum Beispiel müssen sich auch an Recht halten. Das Recht muss aber auch gleichzeitig für alle Bürgerinnen und Bürger gelten. Das ist das, was wir gemeinhin Rechtsstaatlichkeit nennen. Und dann gibt es noch so ein drittes, sehr wichtiges Element für eine funktionierende Demokratie, und das ist die Einhaltung der Menschenrechte, weil nur dann ist eine gleichberechtigte Teilhabe aller möglich. Das heißt, wir haben so ein Dreieck von Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Und ich denke, wenn man das dann alles auflöst, dann hat man eigentlich einen ziemlich klaren Kriterienkatalog, den man abarbeiten muss, um demokratisch verfasst zu sein. Und es gibt eigentlich auch genug internationale Dokumente, in denen sich Staaten rein formal dazu bekannt haben. Also in dem EU-Vertrag ist das ganz klar festgehalten. In Artikel 2 bekennen sich die Mitgliedstaaten eben zu den Werten Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. Auch die Vereinten Nationen haben Resolutionen angenommen, in denen sie sich zu Demokratie bekennen und das auch relativ genau ausbuchstabieren. Also die formalen Grundlagen sind eigentlich gegeben. Es geht dann eher um die Umsetzung.
Das ganze Papier ist ja mit so einem Duktus verfasst, der sehr klar macht, dass der Begriff der Demokratie hier sehr positiv besetzt ist. Also im Subtext steht eigentlich immer, dass Demokratie auf jeden Fall zu schützen und zu verteidigen ist. Und das ist bei mir immer so ein Punkt, wo ich immer so ein bisschen in Zweifeln komme und mich frage, warum eigentlich? Also warum nehmen wir das alle so hin und nehmen das alle so an? Es ist ja eigentlich nur eine von vielen Herrschaftsformen, nur eines von vielen politischen Systemen. Was wäre denn eigentlich so verkehrt daran, da auch mal wieder was anderes auszuprobieren? Gibt es denn da keine Alternativen?
Die sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich denke, wir haben ja uns Menschen haben lange nach Ordnung gesucht, in denen sich Menschen frei entfalten können. Und ich glaube, das, was ich gerade skizziert habe, ist so das System, in dem das dann möglich ist. Also ich glaube, andere Versuche haben nicht geklappt. Also zum Beispiel hatten wir im Osten Europas oder auch im Osten Deutschland das Experiment Sozialismus, wo man ja auch sagt, da am Ende steht der Kommunismus und das ist dann auch ein ganz positives System für alle, auch wenn es keine Demokratie beinhaltet, aber meines Erachtens hat es nicht wirklich geklappt. Ich glaube, es ist allgemein anerkannt, zumindest in unseren Kreisen. Insofern würde ich sagen, nach 2000 Jahre langer Suche oder noch länger nach dem System, das der freien Entfaltung des Menschen dient, hat sich doch die Demokratie noch als das für diesen Zweck beste System herausgestellt. Ich würde nicht sagen, dass sie immer perfekt ist, aber ich glaube, es ist noch niemandem bisher ein besseres System eingefallen.
Jetzt ist schon der erste Abschnitt in Ihrem Papier überschrieben mit den Worten Demokratie in Europa weiter auf dem Abstieg. Und bevor Sie vielleicht erklären, was Sie damit meinen, gehen wir am besten nochmal zum, ich sag mal, historischen Höhepunkt, also zu dem Punkt, von wo der Abstieg begonnen hat. Denn dass die Situation schon mal rosig war, wird ja hier quasi impliziert. Wann war denn die Hochphase der Demokratie in Europa, beziehungsweise seit wann beobachten Sie diesen Abstieg, der sich nun 2018 weiter fortgesetzt hat?
Naja, da muss man so sich die verschiedenen Länder natürlich auch der Europäischen Union anschauen. Aber es gab ja eine Phase, ich weiß gar nicht, ob es objektiv alles rosig war, aber es gab ja eine Phase, wo wir schon davon ausgegangen sind, es entwickelt sich alles in eine gute Richtung. Also wir hatten den Fall der sozialistischen Regime in Mittel- und Osteuropa und dachten dann zumindest in den Staaten, in denen die heute Mitglied der EU sind, entwickelt sich das in eine positive Richtung. Es gab ja auch sehr viele Belege dafür. Die Staaten haben sich ja doch wirklich sehr schnell demokratisch transformiert, haben sehr schnell die Kriterien erfüllt, die EU ihnen gesetzt hat, um Mitglieder der Europäischen Union zu werden. Also wir dachten zumindest, da ist so ein Ende der Geschichte erreicht, wie man das oft bezeichnet, dass diese Länder alle demokratisch geworden sind. Aber vielleicht haben wir auch verkannt, dass es schwierig ist, wirklich eine demokratische Kultur dann auch langfristig zu festigen, zu etablieren. Aber ich denke trotzdem, ich würde sagen, so in den 1990er Jahren waren diese Länder auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wenn wir uns jetzt ganz Europa anschauen, ist es auf jeden Fall so, dass rechtspopulistische Parteien früher einfach schwächer werden. Da kann man sich einfach die Wahlergebnisse anschauen. Klar gab es schon mal in Österreich, wir denken an das Jahr 1999, 2000, so eine Hochphase, wo die FPÖ mit Jörg Haider sehr stark war, aber sie ist dann auch wieder schwächer geworden. Und jetzt gerade zum Beispiel ist sie wieder sehr stark geworden und ist Teil der Regierung. Wir sehen, dass in Italien zwei populistische Parteien miteinander regieren. Also wir haben zum einen formal den Abbau von demokratischen Kontrollmechanismen in einigen Ländern. Ich denke da an Polen und Ungarn. Wir haben sozusagen Rückschritte in der demokratischen Transformation, wo wir dachten, wir waren da schon mal weiter. Und wir haben zum anderen eben in ganz Europa, das betrifft jetzt nicht nur Ost-Mitteleuropa, sondern es betrifft auch etablierte, in Anführungszeichen alte Mitgliedstaaten der EU, da haben wir einen Aufstieg von rechtspopulistischen Parteien. Teilweise eben sind die innerhalb der Regierung schon, teilweise können sie natürlich aber auch von anderen Positionen aus die Demokratie unter Druck setzen, wie wir das zum Beispiel in Deutschland mit der Alternative für Deutschland haben.
Jetzt, wenn man sich diese populistischen Parteien, die Sie gerade angesprochen haben, mal anschaut, dann geben die ja immer vor, dass sie sehr, sehr an Rechtsstaatlichkeit interessiert sind, und auf Nachfrage geben sie auch immer wieder an, dass sie auch die Demokratie für gut befinden und trotzdem weiter unterstützen würden, auch wenn man es erstmal nicht glaubt. Ist es dann wirklich so eine Gefahr oder Gefährdung?
Ja, glaube ich schon, weil teilweise haben sie ein anderes Demokratieverständnis. Wenn Sie sich zum Beispiel Polen und Ungarn anschauen, die sagen, sie haben eine sehr deutliche Mehrheit bekommen in nationalen Wahlen und deswegen sind sie befugt, den Staat und die Gesellschaft sehr umfassend umzubauen. Aber das ist eher so ein minimalistisches Demokratieverständnis, würde ich sagen, das sehr auf diese demokratische Mehrheit setzt. Und zum Beispiel argumentiert ja die Regierung in Polen, sie könne mit ihrer Mehrheit dann aber auch so ein bisschen judikative, so ein bisschen zähm sozusagen. Da wird ja oft kritisiert, dass die Richter so ein sehr unabhängiges Dasein geführt hätten. Und das deckt sich nicht wirklich mit dem, was wir zu Beginn besprochen haben, also mit diesem bisschen weiteren Demokratieverständnis. Also ich denke, das ist eine andere Auffassung teilweise von Demokratie, die von nicht nur von der polnischen und der ungarischen Regierung vertreten wird, sondern auch von anderen populistischen Parteien. Und ich denke, das steckt auch ein bisschen in dem Begriff Populismus, dass man sich sehr darüber legitimiert, das wahre Volk, so die wahren Interessen des Volkes zu vertreten. Aber ich würde sagen, andere Elemente, die eben auch sehr wichtig sind für die Demokratie, geraten da ins Hintertreffen. Oder auch zum Beispiel, wenn wir nochmal die AfD nehmen, die legitimieren permanent die Medien, die ja doch eine sehr wichtige Funktion in unserer Demokratie einnehmen. Also insofern würde ich sagen, sind sie trotz anderweitiger Beteuerungen eine Gefahr für unsere Demokratie.
Jetzt sprechen wir mal konkret über das Jahr 2018, denn das behandeln Sie ja in Ihrem Papier. Der Untertitel der Überschrift ist "Und worauf es jetzt ankommt", das klingt ja eher unbefriedigend. War 2018 nicht so ein gutes Jahr für die Demokratie?
Nee, eigentlich wollte ich genau den Punkt stark machen, dass es nicht nur schlecht war. Also klar, wenn man sich das ganze Bild anschaut, sind viele Dinge passiert, die besorgniserregend sind. Aber mir ging es darum, auch aufzuzeigen, wo vielleicht positive Ansatzpunkte sind. Und da verstehe ich vor allem so ein paar Aktivitäten der EU. Ich würde sagen, die EU hat lange Zeit zu wenig gemacht. Und da will ich jetzt nicht die Institution nur bashen, weil die EU, das sind wir eigentlich alle. Also zum einen gibt es natürlich sozusagen supranationale Organisationen, wie man sagt, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament. Aber die EU, das sind auch die einzelnen Mitgliedstaaten. Und ich denke, wir alle haben lange Zeit zu wenig gemacht. Erstens, weil wir uns des Problems, glaube ich, gar nicht bewusst waren. Wir dachten, also die EU ist ja per se demokratisch, ein EU-Mitgliedstaat ist auch per se demokratisch. Da gab es, glaube ich, gar nicht wirkliche Zweifel und kein richtiges Problembewusstsein. Man nahm einfach an, ein Mitgliedstaat der EU ist per se demokratisch verfasst, sonst wäre er kein Mitgliedstaat. Und dann hat sich vielleicht irgendwann die Erkenntnis durchgesetzt, da könnte es Probleme geben, aber man hat sich des Problems nicht wirklich angenommen, vielleicht auch, weil andere Probleme wichtiger erschienen, wie die Wirtschafts- und Finanzkrise. Und ich glaube, mittlerweile ist aber das Problembewusstsein gestiegen und man entdeckt langsam die Handlungsmöglichkeiten, die es gibt. Und das habe ich versucht, im Papier aufzuzeigen, wo es eben Ansatzpunkte gibt und inwieweit da auch 2018 schon dran gearbeitet worden ist. Also ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Es gibt dieses Artikel 7-Verfahren. Das heißt, dass die EU bzw. die Mitgliedstaaten im Rat der Europäischen Union, das ist das Gremium sozusagen, in dem sich die Regierungen der Mitgliedstaaten treffen, die können feststellen, dass von einem Staat eine Gefahr ausgeht für die Grundwerte der Europäischen Union. Wenn sie zu diesem Schluss kommen, können sie dann sogar Sanktionen verhängen. Dazu benötigt es aber Einstimmigkeit. Und die Sanktionen können ziemlich scharf sein, denn sie können einen Entzug von Stimmrechten im Rat der Europäischen Union beinhalten, was natürlich schon ein sehr scharfes Schwert ist. Deswegen hat man lange Zeit von einer nuklearen Option gesprochen und auch gesagt, naja, eigentlich kann man diesen Artikel 7 gar nicht anwenden. Aber Ende 2017 hat die Europäische Kommission dann doch beschlossen, so ein Verfahren gegen Polen einzuleiten. Und 2018 war das dann tatsächlich Thema im Rat der Europäischen Union. Also die Regierungen haben regelmäßig mit der Europäischen Kommission und mit der polnischen Regierung eben über die Situation der Rechtsstaatlichkeit in Polen diskutiert. Das Thema war einfach endlich auf der Tagesordnung. Bisher ist es noch nicht weiter gediehen, aber ich finde, das ist schon ein erster Schritt. Und zweitens wurde dann auch im September ein solches Verfahren gegen Ungarn eingeleitet im Europäischen Parlament. Und die Fraktion, in der die ungarische Regierungspartei Mitglied ist, hat auch teilweise für ein solches Verfahren gestimmt, was auch ein Novum ist. Bisher war das nicht denkbar. Die EVP-Fraktion stand immer relativ geschlossen, dann doch hinter ihrem Mitglied der Fidesz-Partei. Und da war dann aber wohl doch so ein Ausmaß erreicht, dass man gesagt hat, gut, das geht nicht mehr. Und ein Großteil der EVP-Fraktion hat eben für ein solches Verfahren nach Artikel 7 auch gegen Ungarn gestimmt. Und ich finde, das ist erstmal ein positives Zeichen. Jetzt sagen viele, naja, aber die Einstimmigkeit wird sowieso nicht erreicht. Das heißt, es wird keine Sanktionen geben. Aber es ist doch erstmal gut, dass es ein Instrument eigentlich gibt in Artikel 7 des EU-Vertrags, mit dem wir unsere Grundwerte schützen können. Und dass wir zumindest jetzt mal beginnen, dieses Instrument zu nutzen. Das finde ich ist erstmal ein positives Signal. Und Artikel 7 ist ja nicht nur ein Sanktionsinstrument, sondern es geht ja darum, auch endlich mal einen Dialog zu führen über Probleme. Und das findet jetzt statt. Das finde ich erstmal positiv. Es gab auch andere positive Entwicklungen. Wir haben ja in Polen diese umstrittenen Justizreformen und eine davon hat im Jahr 2018 für besondere Sorgen gesorgt. Und das war die Reform des obersten Gerichtshofs. Dieser oberste Gerichtshof galt noch als unabhängig. Das sollte geändert werden durch so Zwangspensionierung. Also man wollte eben Richter austauschen, indem man die Richter, die dort noch aktiv sind, früher als eigentlich üblich in den Ruhestand versetzt. Und dann gab es Forderungen an die Europäische Kommission, das zu stoppen. Sie hat sich da erst ein bisschen schwer getan, hat dann aber doch ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Das heißt, sie hat die polnische Regierung aufgefordert, diese Reform zurückzunehmen. Die polnische Regierung hat nicht reagiert. Dann hat sie die polnische Regierung vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Dann hat die polnische Regierung immer noch nicht reagiert. Und dann hat der Europäische Gerichtshof angeordnet in einer einstweiligen Verfügung, dass diese Reform rückabgewickelt werden muss. Das heißt, nicht nur gestoppt werden muss, sondern die alten Richter müssen auch wieder sozusagen zur Arbeit gehen können. Und das setzt die polnische Regierung jetzt um. Und ich finde, das ist ein erster Erfolg. Also bei allem, was schlecht war 2018, gab es schon auch ein paar positive Entwicklungen. Das ist eine kleine Entwicklung, aber ich finde, man hat jetzt so ein paar Baustellen, an denen man weiterarbeiten kann. Und ich möchte vielleicht noch, wenn wir noch Zeit haben, ein drittes Beispiel nennen. Die Europäische Union verhandelt gerade über ihr Budget für 2021 bis 2027. Das nennt man den mehrjährigen Finanzrahmen, da geht es also um die groben Linien des Budgets, da geht es auch um die Umsetzung des Budgets. Und in diesem Zusammenhang fiel der Vorschlag, dass man doch die Auszahlung von EU-Mitteln an die Einhaltung der europäischen Werte koppeln sollte, insbesondere der Rechtsstaatlichkeit. Da wurde zum einen der Punkt gemacht, naja, es kann ja nicht sein, dass man das Geld der EU nimmt, aber die Werte nicht einhält. Zum anderen wurde aber auch ganz technisch argumentiert, wie sollen wir denn sicher sein, dass unser EU-Geld korrekt verausgabt wird, wenn es keine transparente Justiz gibt. Und hier liegt jetzt ein konkreter Vorschlag der Europäischen Kommission vor, der eigentlich auch relativ einfach umgesetzt werden kann mit einer qualifizierten Mehrheit. Da ist nicht mal Einstimmigkeit nötig. Das sehe ich als einen weiteren positiven Ansatz. Und es ist auch ein Gespräch für die Zivilgesellschaft, mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Da gibt es auch einen ersten Vorschlag, der ist noch ausbaufähig. Aber ich finde, das sind auch wieder so Punkte, die in die richtige Richtung weisen. Also alles ganz kleine Punkte. Aber ich finde es immer gut, wenn man neben allen negativen Entwicklungen, die natürlich zu beklagen sind, auch aufzeigt, was geht vielleicht in eine gute Richtung.
Das würde ich jetzt gerne nach und nach nochmal durchgehen und da mal von hinten anfangen mit dieser, ich sage jetzt mal, Finanzmittelvergabe, die sich an den europäischen Grundwerten orientiert. Ist es wirklich so einfach, dass man denen, die sich überspitze das jetzt mal, politisch erwünscht verhalten, mehr Geld gibt als denen, die das nicht tun?
Ich würde es umgekehrt formulieren. die, die sich eben nicht an Regeln halten, denen wird etwas Geld weggenommen oder Zahlungen werden ausgesetzt. Und da geht es ja nicht um politische Erwünschtheit. In dem Fall geht es wirklich um Rechtsstaatlichkeit und um, um die unabhängige Justiz. Und ich denke, das klingt schon fast so ein bisschen ideologisch, politisch erwünschtes Verhalten oder nicht. Aber es wird einfach der Punkt gemacht von der Europäischen Kommission, wenn wir euch Geld geben, müssen wir sicher sein, dass das korrekt ausgegeben wird, dass bestimmte Verfahrensregeln eingehalten wird. Das geht aber nur, wenn es eine unabhängige Justiz gibt. Also ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich klares Kriterium, gar nicht besonders politisch. Und ich finde, als Bürgerinnen und Bürger haben wir auch ein Recht darauf, dass das Geld, das wir ja irgendwie auch als Steuerzahlerinnen und Zahler zahlen, korrekt verausgabt wird. Insofern finde ich, ist das ein guter Ansatz.
Sie haben am Anfang davon gesprochen, dass die EU auch Sanktionen gegen ihre Mitgliedstaaten anstreben kann mit diesem Artikel 7. Wird es die nicht eigentlich irgendwie eher abschrecken und weiter isolieren, sodass am Ende weitere Austritte drohen?
Das glaube ich nicht. Und das zeigen die polnischen Kommunalwahlen sehr gut. Die Europäische Kommission hat im September die polnische Regierung sozusagen vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt wegen dieser besagten Reform des obersten Gerichtshofs. Und dann fing der polnische Justizminister an, Überlegungen anzustellen, ob man denn nicht mal schauen solle, ob sowas überhaupt möglich ist, ob man nicht mal schauen solle, inwieweit EU-Recht über nationalem Recht stehen kann. Und das hat bei den Polen eine Angst geschürt, dass es zu einem Poll-Exit kommen könnte sozusagen. Und das hat nicht der Regierungspartei in die Hände gespielt, sondern Oppositionsparteien. Und zwar so weit, dass zum Beispiel in Warschau sich die Wahlbeteiligung um 20% erhöht hat, weil die Menschen, die Angst haben vor einem Poll-Exit, zur Wahl gegangen sind und für Oppositionsparteien gestimmt haben. Also was ich damit sagen will, es mag sein, dass in vielen Staaten den Menschen so die nationale Souveränität sehr wichtig ist, aber gleichzeitig sind das alles meines Erachtens überzeugte Europäerinnen und Europäer, die wollen Mitglied der EU sein, die wollen die EU nicht verlassen. Also gerade Polen hat mit die höchsten Zustimmungsraten zur EU und das wissen, glaube ich, auch die Regierung und das lässt mich eben auch hoffen, dass irgendwann eine Eskalationsstufe erreicht ist, nicht mehr überschritten wird. Und da sehe ich eben das jetzt als erstes Anzeichen. Und die polnische Regierung hat ja dann auch, als der Europäische Gerichtshof diese Anordnung erlassen hat, relativ schnell reagiert. Also ich glaube, so Austrittsbewegungen sind einfach in niemandes Interesse.
Mhm. Sie haben das vorhin auch schon mal gesagt und ich habe es auch in Ihrem Papier gelesen, dass es halt auch Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof gegeben hat, die dann auch erfolgreich waren und es wirkte so ein bisschen immer wie eine Gegenüberstellung, also so im Sinne von, es gibt auf der einen Seite die Möglichkeit mit diesem Artikel 7 und da muss man im Parlament nach Mehrheiten suchen und dann gibt es die Möglichkeit irgendwie vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen und das eine ist, so mittelerfolgreich, gibt es immer wieder Kritik dran und das andere funktioniert. Also ist das tatsächlich eine bessere und eine wirkungsvollere Option, gegen demokratiefeindliche Bestrebungen vorzugehen, wenn man sich an den Europäischen Gerichtshof wendet, als im Parlament nach Mehrheiten zu suchen?
Nein, ich würde nicht sagen, dass eine besser oder schlechter ist, aber jetzt in dem Fall, dieses Rechtsinstrumentarium, da haben sie eben nicht diese politischen Hürden und es regt vielleicht so ein bisschen zu einer Depolitisierung statt. Also man kann eben sagen, da gibt es einfach ein rechtliches Verfahren, das kennen alle und das wird halt, wenn bestimmte Indikatoren vorliegen oder bestimmte Fälle vorliegen, wird das halt eingeleitet und am Ende kann dann das und das Ergebnis stehen, während die anderen Verfahren einfach ein bisschen schwieriger sind in der Implementierung, beziehungsweise jetzt eben im Falle Polens ist es gerade einfach sehr unwahrscheinlich, dass es dann tatsächlich zu Sanktionen kommt, weil eben Ungarn zugesichert hat, an der Seite Polens zu stehen und niemals gegen Sanktionen gegen Polen zu stimmen. Aber ich würde nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist, sondern ich habe ja auch vorhin schon argumentiert, ich finde es gut, wenn man Artikel 7 aktiviert, wenn man das Verfahren nutzt, weil dafür ist es da, sonst braucht man es nicht. Ich finde, man macht sich selbst unglaubwürdig, wenn man Instrumentarien in seinen Verträgen verankert und diese dann nie nutzt. Aber ich denke, diese rechtlichen Mittel sind eben auch eine Möglichkeit, die sollte man zusätzlich nutzen.
Mhm. Sie haben auch geschrieben, dass die EU Nichtregierungsorganisationen, also NGOs, stärker fördern kann, die sich für den Erhalt von Demokratie und anderen europäischen Grundrechten, Grundwerten einsetzen. Dazu zwei Fragen. Steht das nicht irgendwie im Widerspruch zueinander? Also ist eine NGO, die sich von der EU bezahlen lässt, dann noch eine NGO?
Naja, aber ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen bekommen ja von irgendeiner Stelle staatliche Mittel. Ich weiß nicht, wie das bei ihrem freien Radio zum Beispiel ist. Sie brauchen ja auch irgendwie Fördermittel. Also ich denke, die meisten Nichtregierungsorganisationen bekommen von irgendeiner Stelle Fördermittel, sei es von staatlicher Ebene oder europäischer Ebene oder regionaler Ebene. Also ich denke, das ist jetzt nichts Neues. Es geht ja dann eher darum, was die Auflagen sind. Also ich denke, es wäre keine NGO mehr, wenn die EU ganz genau Vorschriften macht, ihr müsst das und das machen. Aber solange da noch eine Freiheit besteht in der Verfügung über die Mittel, dann würde ich sagen, ist das schon noch eine NGO.
Und die zweite Frage dazu, warum kann die EU das nicht allein? Also warum gibt es denn keine direkt an die EU angedockten Institutionen, oder vielleicht gibt es die, sind einfach nicht stark genug ausgebaut, die sich genau darum kümmern? Warum soll das, für mich klingt das so, als ob das outgesourced werden soll.
Das glaube ich nicht, aber ich meine, die Probleme gibt es eben teilweise einfach direkt vor Ort, und ich glaube, da sind einfach nationale Nichtregierungsorganisationen, die vor Ort sind, sehr gut geeignet, um diese Probleme dann auch anzugehen. Die sind lokal, regional, national verankert. Dort sind Menschen aktiv aus den Ländern, die haben genießen dort ein gewisses Vertrauen, und eigentlich wird ja eher immer der Vorwurf gemacht, Brüssel wolle zu viel regulieren und sei aber eigentlich zu weit weg von den Menschen, und dann ist es doch gut, wenn man sowas eher dezentral organisiert. Also ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, dass es sozusagen Organisationen gibt von lauter Europäern sozusagen, also natürlich, das sind auch Menschen aus den verschiedenen Mitgliedstaaten, aber eben so eine Mischung, und die schauen dann zentral, wie man sozusagen Demokratie organisiert in den Mitgliedstaaten. Ich denke, das muss schon irgendwie eher von unten nach oben funktionieren und nicht von oben nach unten, weil man ja wissen muss, was sind so die Bedarfslagen vor Ort, und ich denke, das können nationale NGOs am besten.
Sie haben jetzt schon gesagt, dass 2018 schon einige Sachen angestoßen wurden. Trotzdem haben Sie geschrieben, als es dann darum ging, was alles noch getan werden muss, dass die To-Do-Liste noch lang ist. Was steht denn da noch so alles drauf, Ihrer Meinung nach?
Na, erstmal sind das ja nur so ein paar Ansatzpunkte, die ich jetzt nannte, und da muss einfach noch weiter gearbeitet werden, ne? Also wenn es jetzt um die Unterstützung der Zivilgesellschaft geht, da muss eigentlich mehr Geld reingesteckt werden. Dann, wie gesagt, ist ja auch unklar, ob dieser Vorschlag, Auszahlung von Mitteln an Rechtsstaatlichkeit zu koppeln, ob es auch wirklich dann umgesetzt wird. Dann jetzt, was diese Vertragsverletzungsverfahren, diese rechtlichen Mittel betrifft, das war jetzt erstmal nur ein Anfang, das könnte man ja öfter machen. Bei Artikel 7 zum Beispiel ist ja dann auch zu überlegen, muss man das gegen weitere Staaten eventuell einleiten, also gerade sehe ich das noch nicht, aber wenn sich in anderen Fällen Anlässe häufen, dann muss man auch darüber nachdenken. Also erstmal, wie gesagt, müssen bestehende Verfahren eben dann auch weiter genutzt werden, es muss ausgebaut werden. Und wo ich zum Beispiel auch noch eine ganz große Baustelle sehe, und ich denke, das ist vielleicht auch interessant mit Blick auf die Europawahlen, das ist bei den politischen Parteienfamilien. Das sind ja auch einfach, wir haben ja sozusagen auf europäischer Ebene Zusammenschlüsse von nationalen Parteien, eben auch entlang der klassischen ideologischen Linien. Und da kann auch noch sehr viel mehr getan werden. Also das klassische Beispiel ist natürlich die Europäische Volkspartei, das ist der Zusammenschluss der konservativen Parteien und der Umgang mit Viktor Orban, der eben dort Mitglied ist, wo man sagt, eigentlich hätte die Europäische Volkspartei längst sozusagen härter gegen Orban vorgehen müssen, und es wird auch oft gemutmaßt, dass man vielleicht im Fall Ungarns so lange zugeschaut hat, weil er eben diesen Schutz genießt, dieser großen europäischen Parteienfamilie, während zum Beispiel die polnische Regierungspartei, die PiS, diesen Schutz nicht hat, weil sie einer kleineren Gruppe angehört und nicht so einer etablierten großen Parteienfamilie. Aber man kann natürlich auch die sozialdemokratische Parteienfamilie kritisieren, weil sie zum Beispiel dem Gebaren der rumänischen Sozialdemokraten einfach erstmal nur zuschaut. Also ich denke, da muss auch noch ein Umdenken erfolgen. Und wir haben jetzt zum Beispiel mit Timmermans einen Spitzenkandidaten, der bisher Vizepräsident der Europäischen Kommission ist, dort für die Grundwerte zuständig ist. Das heißt, erstmal könnte der glaubwürdig vertreten, dass die Werte wichtig sind, könnte vielleicht auch schauen, dass das wirklich ein Wahlkampfthema wird. Er könnte versuchen, den Menschen klarzumachen, worum es eigentlich geht. Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn eine Partei hinter ihm steht, die da nicht wirklich glaubwürdig ist. Also diese Lücke muss noch irgendwie geschlossen werden. Und selbiges gilt natürlich für den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber. Diesem wurde ja lange vorgeworfen, sehr Orban-freundlich zu sein. Er ist aber auch mehr unter Druck geraten. Er hat sogar für das Artikel 7-Verfahren gegen Ungarn auch gestimmt, hat aber dann auch immer wieder betont, naja, man muss trotzdem den Dialog suchen lebe, aber ich denke, in der Europäischen Volkspartei wächst trotzdem der Druck, sich da klarer zu bekennen. Es gab ja auch den Finnen Alexander Stubb, der wollte eigentlich Spitzenkandidat werden, der hat das viel stärker thematisiert. Also da sehe ich schon auch Chancen, aber gleichzeitig sind die Parteienfamilien als solch bisher da noch ein bisschen unglaubwürdig. Und das ist natürlich umso schwieriger, als Sie ja immer sagen, naja, die Gefahr für Europa geht aus von den rechtspopulistischen Gruppierungen im Europäischen Parlament, aber so einfach ist es halt nicht. Es gibt auch schwierige Fälle in den, sozusagen in den Volksparteien, und damit muss man, glaube ich, dem muss man sich stärker stellen. Und da gäbe es eigentlich Mechanismen, ne? Also europäische Parteienfamilien können nationale Mitgliedsparteien ausschließen, aber dann verlieren sie natürlich in ihrer parlamentarischen Mehrheit. Das war ein Dilemma, in dem die stecken.
Können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel genauer machen? Also Sie haben jetzt eben so in so einem Nebensatz die rumänischen Sozialdemokraten erwähnt und das dann so stehen lassen. Ich persönlich weiß nicht, was da los ist. Was ist mit denen?
Da ist das Problem, dass eben einer Reihe von sozialdemokratischen Führungspersönlichkeiten Rumänen vorgeworfen wird, korrupt zu sein, und die müssten eigentlich sozusagen wegen Korruption verfolgt werden und haben jetzt aber Justizreform verabschiedet, um sich selbst vor dieser Korruptionsverfolgung zu schützen. Und das wird bisher aber nicht wirklich thematisiert im Kreise der europäischen sozialdemokratischen Parteien. Also es gab da jetzt auch eine erste Resolution, aber ich denke, wenn man die EVP kritisiert in ihrem Umgang mit Viktor Orban, dann muss man eben auch vor der eigenen Haustür kehren.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, was man alles tun könnte oder tun kann, muss aber vielleicht nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmen. Also wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen und fragen und uns fragen, was realistisch wäre, wie sich Europa weiterentwickeln kann in Hinsicht auf das demokratische Verhältnis in den einzelnen Staaten und auch generell, worauf würden Sie da schließen, wie sich die Lage höchstwahrscheinlich im Jahr 2019 noch entwickeln oder darstellen wird?
Ja, das ist schwierig, der Blick in die Glaskugel. Also erstmal haben wir jetzt die Wahlen zum Europäischen Parlament, und da sagen Prognosen schon voraus, dass rechtspopulistische Parteien stärker werden. Die Frage ist dann eher, wie die sich organisieren. Bisher sind die auf verschiedene Fraktionen verteilt, ob die sich eben stärker organisieren, ob die ihre Kräfte bündeln in einer Fraktion. Natürlich wird das dann europäische Politik erschweren. Gleichzeitig gibt es Emmanuel Macron, der etwas Großes plant. Da muss man schauen, wie dann die verschiedenen Akteure im Europäischen Parlament zusammenarbeiten, aber rein prozentual werden wahrscheinlich die Rechtspopulisten ein größerer Faktor sein. Aber wie gesagt, ich sehe die Chance, dass im Wahlkampf vielleicht stärker bewusst gemacht wird, worum es eigentlich geht. Und ich finde, wenn man jetzt schon so einzelne Aussagen zuhört, dann hört man das schon. Also ich glaube, das spielt dieses Mal irgendwie eine größere Rolle. Also schon Bewusstsein da, dass es um mehr geht. Aber die Konstellation auf europäischer Ebene wird schon schwieriger. Insofern muss man eigentlich auch schnell handeln, weil ich glaube, die Mehrheiten werden sich jetzt nicht verbessern. Also einerseits wird es im Europäischen Parlament schwieriger. Also klar kann man dann auch nochmal andere Koalitionen bilden, um trotzdem Dinge durchzubekommen, aber es wird schwieriger. Die ganzen Auseinandersetzungen werden härter werden. Und auch in den Mitgliedstaaten, die ja auch ein wichtiges Mitspracherecht haben, wird es natürlich nicht einfacher. Also da hatten wir, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, Wahlen, wo Rechtspopulisten Teil der Regierung geworden sind. Ich denke, das wird alles nicht einfacher. Insofern, denke ich, werden die Rahmenbedingungen, um aktiv zu werden, eher schwieriger. Und deswegen muss man schnell handeln. So würde ich das sehen.
Gibt es abschließend was ich Sie nicht gefragt habe, was Sie aber zum Thema unbedingt loswerden möchten?
Naja, diese demokratischen Defizite, der Aufstieg von Rechtspopulismus, das ist alles auch kein Schicksal. Also ich finde, es wird sehr ausführlich analysiert, was auch wichtig ist. Also man muss sich damit tagtäglich auseinandersetzen. Aber manchmal kommt mir zu kurz aufzuzeigen, dass man schon was machen kann. Und dann kommt mir auch immer zu kurz, das Ganze konkret auszubuchstabieren, was man jetzt genau machen kann. Und ich denke, da müssen wir einfach dranbleiben. Wir können das nicht immer nur darstellen als so ein Schicksal, mit dem wir jetzt eben konfrontiert sind, sondern man muss sich immer bewusst machen, dass man das schon auch versuchen kann zu ändern.